Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Guten Abend können wir noch nicht so ganz sagen.
Nein, ist es noch nicht ganz, aber fast, ja.
Aber fast, genau. Wir sind heute etwas später dran, aber wir sind dran.
Genau, ich bin wieder da.
Ja.
Oder wie war das? Ich bin wieder hier.
Ja, genau. Vom Marius, da habe ich mir, mir einen Podcast nachgehört, den ich vergessen habe zu hören. Sehr hörenswert, wer so 7 Stunden Marius Müller-Westernhagen am Stück hören möchte oder auch nicht am Stück, man kann ja auch stoppen, der sollte mal in den Podcast Alles gesagt von Zeit Online reinhören. Ist aber schon ein bisschen älter, das Ganze. Ich bin aber erst jetzt dazu gekommen, das Ganze nachzuhören. Und ich bin ja dann auch so bekloppt, ich höre mir das dann auch wirklich am Stück an und mache da keine Pause. Und da musste ich erstmal einen 7-stündigen Zeitslot für finden. Ja, aber gut. Jetzt erklärt es sich auch, warum ich so wenig Fernsehen schaue oder irgendwelche Serien gucke. Ich investiere das in den Podcast-Konsum.
Warum nicht? Ja.
Ja, jeder so wie er mag.
Kann man machen. Ja.
Genau.
Ja. Aber was ich jetzt auch, oder wo ich zufällig drüber gestolpert bin, ist ja zum Beispiel Kevin Bacon, sagt dir was?
Ja.
Ja, macht auch einen Podcast. Weil wir es ja auch hier von deutschen Celebrities etc. hatten, aber ich glaube, er macht ihn auch schon länger. Also mir ist er jetzt erst aufgefallen vor ein paar Tagen. Und ich so, ja, Hinz und Kunst, ja.
Es macht ja heute fast jeder einen Podcast. Mhm.
Ja. Wer macht keinen? Man müsste eigentlich so rumfragen.
Ja, das ist richtig.
Ja. Wer macht keinen mittlerweile?
So ist das. Mhm. Okay, dann lass uns mal in die Sendung einsteigen, bevor wir weiter in den Smalltalk oder Off-Topic-Talk einsteigen. Das kann auch im Laufe der Sendung noch passieren. Also da sind wir uns ja nicht zu schade, das noch im Laufe der Sendung zu tun. Also das ist ja kein Problem. Ich hatte ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ich so ein kleines Problem mit iCloud habe, in Anführungsstrichen. Es ist kein Problem, es ist nur ein Feature, was mir fehlt. Und dieses Feature ist eigentlich vorhanden. Man kann es über Umwege erreichen. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne die iCloud mehr oder weniger als eine externe Festplatte nutzen möchte, ohne dass sie sich mit meinen ganzen Rechnern synkt. Also man muss ja dementsprechend auch Speicherplatz vorrätig haben, wenn man jetzt irgendwelche großen Datenmengen in die iCloud schiebt, weil es synkt sich ja von meinem MacBook zum Mac Studio etc. Und das würde dann die Kapazitäten sprengen. Also hatte ich ja gedacht, man kann es irgendwie ausklammern und ausschließen, dass man jetzt jeden Ordner synkt. Das geht offiziell mehr oder weniger so nicht, also jedenfalls nicht über die grafische Benutzeroberfläche oder irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten im iCloud Drive. Es geht nur, was ich vorher gar nicht wusste, Asche auf mein Haupt, wenn man das iCloud Drive als FTP-Laufwerk anspricht und dann seine Daten per FTP in die iCloud reinlädt. Und ich muss zugeben, das wusste ich vorher auch nicht, dass das funktioniert. Und da hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, mehr oder weniger haben sich dann mehrere Hörer gemeldet und haben uns da Tipps gegeben oder in dem speziellen Fall mir Tipps gegeben. Und ich habe es getestet, es funktioniert. Aber das ist natürlich keine Lösung, weil man möchte es natürlich elegant verwalten können über Ordnereigenschaften etc. Also ich finde die Funktion zwar gut, dass es generell so funktioniert, dass man das so umgehen kann, aber es ist keine elegante Lösung. Bei Dropbox kann ich das ganz elegant über die App machen oder auch bei pCloud, wie die ganzen Anbieter heißen, da kann ich dieses Feature ganz einfach über die App ausschließen oder den Ordner ausschließen, dass er sich nicht synchronisiert. Und das könnte man eigentlich auch von Apple erwarten. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt als Feature so nicht anbietet. Wird wahrscheinlich Gründe haben.
Ja, wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil es erfolgreiche Third-Party-Dienste gibt, die das schon länger anbieten und man vielleicht da nicht unbedingt wildern will. Ja.
Aber das ist Apple ja eigentlich egal.
Ich wollte es gerade sagen, eigentlich liegt da Apple oder ist es Apple egal, aber da ist halt die Frage, inwieweit man da den Markt für diese Tools vielleicht noch abgraben will. Gerade wenn man mal guckt, so ein Angebot oder so ein Dienst wie Dropbox, der schon so lange da ist, ja, und so gut mit macOS ja auch gerade zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit, die da ja auch viel für macOS im Prinzip getan haben, was jetzt gerade am Anfang halt Cloud-Service beziehungsweise halt die Dropbox ja wirklich oder die was welche Dienste die Dropbox für Mac-User auch angeboten hat, ja, und wie gut die Unterstützung da bisher war. Vielleicht möchte da Apple sich ein bisschen zurückhalten, ja. Aber trotzdem ist es ein Feature, was man doch schon sehr vermisst, ja. Ja, gerade wenn man sagt, man möchte alles aus einer Hand, ja, und eben eigentlich auf diese Third-Party-Tools oder Dienstleister verzichten, wird es halt schon ein bisschen schwierig, ja.
Ja, und es wäre für mich auch ein Punkt oder ein Grund dafür, dass ich mir ein größeres iCloud-Volumen dazu buchen würde, wenn ich diese Funktion hätte, ja, also nativ hätte, ohne dass ich jetzt mir ein FTP-Verzeichnis, ohne dass ich mit einem FTP-Client das hochladen muss, das ist ja dann auch ein bisschen umständlich, ne? Finde ich, aber okay. Es ja, gibt auch ein Service-Dokument, wo das beschrieben ist von Apple, das ist auch ein offizielles Feature, was so angegeben ist, aber das ist auch sehr gut versteckt, das muss man auch erstmal finden.
Einmal das und zweitens, egal wie gut oder wie einfach zu bedienen heute FTP-Tools sind, es ist ja
nicht im Finder in dem Sinne.
Ja.
Ja, so ist es. So ist es. Gut, das nur dazu. Ich bin erschüttert gewesen, dass ich nicht wusste, dass man die iCloud mit FTP ansprechen kann. Also das hat mich dann doch ein bisschen irritiert. Aber okay, man kann nicht alles wissen. Aber dafür wissen das ja unsere Hörer. Vielleicht sollte ich öfter mal meine Probleme in den Podcast reinschmeißen, dann gibt es dann auch dementsprechend Lösungen. Vielleicht ist das der Trick. Okay. So, dann lass uns doch über das Apple MacBook Air mit M3-Chip sprechen. Mittlerweile bin ich auch dazu gekommen, das Testgerät endlich mal auszupacken und zu testen. Und ich habe ja schon in der letzten Sendung gesagt, naja, viel Neues gibt es darüber nicht zu berichten. Und wenn ich da jetzt so einen Blindvergleichstest machen würde, den ich jetzt nicht gemacht habe, weil mir das Vorgängermodell fehlt, das habe ich jetzt nicht im Testzugriff, also das M2-Gerät, hätte ich wahrscheinlich leistungstechnisch im Alltagsbetrieb, ich betone im Alltagsbetrieb, keinen Leistungsunterschied festgestellt. Ich habe natürlich die obligatorischen Benchmark-Tools drüber laufen lassen und da kann man eigentlich auch mehr oder weniger das bestätigen, was die Kollegen auch geschrieben oder gesagt haben, so zwischen 18% und 20% Leistungssteigerung zu den üblichen oder zu den älteren Geräten mit dem M2-SoC kann man schon mit dem M3 erwarten oder kann man schon abbilden. Aber das sind keine Werte, die man im Alltag merkt, nach meiner Meinung. Also in meinem Use Case habe ich das im Alltag wirklich nicht festgestellt. Ich habe dann so ein paar Tests natürlich provoziert und habe dann mal Handbrake laufen lassen. Ja, bei Handbrake, wenn man jetzt da Videos dementsprechend durchrendert, dann merkt man das schon, dass es ein bisschen effizienter und ein bisschen schneller ist. Im Virtualisierungsbereich, wenn man jetzt noch mit Parallels arbeitet, habe ich es auch gemerkt, dass es ein Hauch schneller ist. Aber man ist ja dann auch sensibilisiert auf diese ganze Geschichte, weil man ja weiß, man hat einen M3 vor der Nase. Und wenn man jetzt nicht so drauf achten würde, ist jetzt meine steile These, im standarddurchschnittlichen Anwendungsbereich, den man so hat, merkt man es nicht. Obwohl 20% sind 20%. Wenn man jetzt auf die Intel-Generation zurückschaut, da wäre man froh gewesen, wenn man diese 20% Leistungssteigerung zum Vorgängermodell gehabt hätte. Und heutzutage sind wir so verwöhnt mit diesen M1 oder generell mit diesen Apple Silicon-Geschichten, dass man 20% gar nicht mehr so als wahnsinnige Leistungssteigerung wahrnimmt. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Früher war das alles ein bisschen anders. Da hat man sich über 20% riesig gefreut. Heute nimmt man das einfach so als gegeben hin und respektiert oder wertschätzt das gar nicht mehr so. Aber okay. Und je länger ich jetzt mit diesem MacBook arbeite, ich habe das jetzt wirklich versucht als Daily Driver einzusetzen im Tagesgeschäft, je öfter stelle ich mir die Frage, wie viel Pro braucht man eigentlich? Und ich habe festgestellt, hätte dieses MacBook Air ein besseres Display oder das gleiche Display, was im MacBook Pro 16 Zoll oder auch meinetwegen 14 Zoll drin steckt, würde es für meinen Anspruch oder für meinen Use Case komplett ausreichen. Bloß das Display ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil das sind natürlich Welten, wenn man sich die, die Hochleistungsdisplays in den MacBook Pro Modellen anschaut, ist das natürlich signifikant. Allein die Helligkeit, die die Pro-Modelle bieten, sind schon signifikant vom Unterschied und von der Darstellung. Mhm. Wer jetzt viel mit dem Gerät als stationären Rechner unterwegs ist, also mit dem MacBook Air, den einfach nur anschließt und externe Monitor anschließt, der ist wahrscheinlich sehr gut damit bedient. Aber wer sehr viel mit dem Display arbeitet und sehr viel Wert legt auf ein hervorragendes Display mit einer sehr starken Helligkeit, der sollte schon zum Pro-Modell greifen. Allerdings dem gegenüber steht natürlich auch eine extrem gute Mobilität. Das Ding wiegt im 15-Zoll-Bereich knapp 1,5 Kilo. Das ist schon sehr, sehr sexy. Also es gibt so viele Dinge, die man dem Ganzen gegenüberstellen kann. Und es schwingt halt für mich immer wieder die Frage mit, wie viel Pro braucht man wirklich?
Ja.
Das ist das große Problem. Es ist absolut sexy, weil es so portabel ist. Und das stelle ich halt, das habe ich halt in den letzten Tagen halt festgestellt. Aber es gibt halt viele Punkte, die für mich wichtiger sind als die Portabilität. Zum Beispiel auch ein SD-Karten-Slot hat es ja leider nicht. Ne? Das ist mir ja auch noch wichtig. Und das sind so kleine Dinge, die ich da vermissen würde. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Gerät. Und noch eine kleine Sache, die ich festgestellt habe, aber die auch in der Natur der Sache liegt. Wenn man auf lange Zeit die volle Performance von dem M3-Prozessor ausnutzen will oder ausnutzen muss, ich sag mal so Videoschnitt oder Video-Rendering, dann drosselt er das ganze System runter, weil er keine aktive Kühlung hat. Also wer darauf angewiesen ist, auf lange Zeit die volle Performance vom M3-Prozessor ausnutzen zu wollen, ausnutzen zu müssen, der sollte zwangsläufig zum MacBook Pro mit aktiver Kühlung greifen, weil da hat er dann durchgehend durch die Kühlung halt permanente Leistung. Hier drosselt er nach einer gewissen Zeit runter, weil er dann den Wärmepunkt erreicht hat und dann halt die Leistung vermindert, weil wir ja nur eine passive Kühlung haben. Das ist auch noch so ein Punkt, den man in Betracht ziehen sollte. So, das ist so mein Alltagstest nach knapp 7 Tagen. Gut. Ach so, das Wichtigste. Das Wichtigste. Ich habe ja das Modell in Mitternacht hier stehen. Und das hat ja die neue verarbeitete Oberflächenveredelung in Anführungsstrichen. Also das hat es ja geerbt vom MacBook Pro. Und es gibt gute Nachrichten. Es sind nicht mehr so viele Fingerabdrücke sichtbar wie bei der ersten Generation. Das war aber auch keine Kunst, weil die erste Generation war nach 5 Minuten Benutzung und Anfassen halt, sah das Ding schon extrem schlimm aus. Aber man sieht dennoch nach einer gewissen Zeit Fingerabdrücke. Auch dieses neue Verarbeitungsverfahren kann keine Wunder vollbringen. Also wer nicht auf Fingerabdrücke steht, der sollte vielleicht zu einer anderen Farbe greifen. Meiner Meinung nach ist Silber da eine sehr dankbare Farbe und ich bin halt seit Jahren wieder zurück im silbernen klassischen Lager sozusagen und finde das halt ist eine sehr dankbare Farbe. Wer mit den Fingerabdrücken umgehen kann, der kann auch gerne wieder Mitternacht nehmen. Genau. Das dazu. Das ist so mein kleiner persönlicher Kurztest zum MacBook Air mit M3-Chip. Nächste Woche geht's wieder zurück. So ist das. Gut. Mittlerweile haben auch die Kollegen von iFixit das Ding auseinandergenommen und es gibt noch eine sehr, sehr gute Nachricht für alle diejenigen, die eine Standard-SSD kaufen wollen oder vielleicht sogar kaufen müssen aus Budgetgründen. Die ist jetzt nicht mehr so langsam wie das Vorgängersystem oder wie die SSDs im Vorgängergerät mit M2, sondern es sind wieder 2x128 GB geschaltet, die natürlich dann wieder auch die volle Performance bringen, die wir in den größeren Geräten, also in den 512er oder in den 1TB respektive 2TB Geräten haben. Da haben sie einen ganz, ganz großen Fehler wieder gut gemacht. Das finde ich gut, dass wir da wieder eine ordentliche SSD-Konfiguration verbaut haben.
Wenn es nicht nur die erste Charge ist, aber wollen wir mal nicht davon ausgehen.
Das wäre ja sehr peinlich. Oder ja. Sind nur die Geräte, die zu iFixit gegangen sind. Aber ich glaube, iFixit lässt sich keine Testgeräte bringen, nee. Sondern die kaufen ja irgendwo beim Händler. Weil ich glaube, die sind ja nicht so erfreut, wenn die Testgeräte auseinandergenommen werden. Also bei Apple sind sie da nicht so erfreut.
Ja.
Wir haben euch das mal in Einzelteilen zurückgeschickt. Das müsste man ja mal bringen. Ich glaube, in den Leihverträgen steht auch gar nicht drin, ob in Einzel oder geschnitten oder im Stück oder am Stück. Das steht da nicht vermerkt.
Oh, da würde ich nochmal nachlesen.
Okay.
Da wird wahrscheinlich irgendwas drinstehen, ja, in dem Zustand, wie du es bekommen hast oder so, ja.
Ach, die sind da sehr kulant, ehrlicherweise. Ich habe das eine Mal vergessen, den Aufkleber wieder reinzulegen. Das haben die nicht gemerkt oder haben die nicht angemeckert.
Okay.
Obwohl, vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen.
Oh,
ja,
danke für die Info.
Dumm gelaufen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, so ein Aufkleber, das können sie durchaus verkraften. Also ich gehe mal davon aus, das ist noch möglich, dass da irgendwo noch ein Reserveaufkleber rumliegt. Gut. Also, das M3-Thema können wir vorerst abschließen.
Ja, dann machen wir doch kurz noch mal ein kleines M1-Thema. Wir hatten ja drüber gesprochen und Apple hat ja auch den Verkauf eingestellt von dem M1. Ja. Aber ich habe jetzt gerade eine News gelesen gehabt, dass Walmart exklusiv in den Staaten das M1 noch weiter vertreiben wird. Und zwar auch keine Restbestände also keine eigenen Restbestände, beziehungsweise Walmart war ja bis jetzt kein Apple-Reseller und das M1 wird auch das einzige Produkt von Apple sein, was sie halt jetzt erstmal verkaufen. Mhm. Es wird anscheinend von Apple noch für Walmart exklusiv produziert.
Okay.
Der Verkaufspreis wird $700 sein.
Mhm.
Und da kann man davon ausgehen, dass Walmart einige Geräte verkaufen wird, ja.
In was für einer Konfiguration? Standard-Konfiguration nehme ich da an.
Ja, ja, okay. Genau.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, da exklusiv über Walmart das M1. Also wer da zumindest mal in den Staaten gerne noch mal eins hätte, ja, auch wenn er sich vielleicht nur verpackt ins Regal stellen will, hätte da die Möglichkeit dazu, ja.
Ja, okay. Also das Ding ist im Endeffekt immer noch ein sehr leistungsstarkes Gerät und für die meisten Office-Anwendungen ist so ein Gerät vollkommen ausreichend. Ne? Also
ja, gerade in der Preiskategorie, wenn man mal guckt, was da sonst noch an Windows-Laptops unterwegs ist und was man da von Apple dann in Form des M1 MacBook Airs bekommt, ist schon eine ordentliche Ansage.
Absolut, absolut. Aber gut. Interessant, dass so exklusiv für Walmart das produziert wird.
Ja.
Naja, vielleicht steigt ja in Deutschland dann die Firma Aldi ein oder Lidl oder wie sie alle heißen. Keine Ahnung.
Wir kommen ja später noch dazu, also Gravis wird es nicht sein.
Naja, das nicht.
Nee, ich denke mal, das ist auch so ein staatenexklusives Ding. Ich denke nicht, dass wir da irgendwo über die Welt verteilt jetzt auf einmal Händler sehen, die das M1 noch weiter im Angebot haben.
Ja, ich vermute mal, dass das auch im Education-Bereich dann stark nochmal abgesetzt wird, in Anführungsstrichen, dass dann die Leute halt, die im Education-Bereich was brauchen, halt zu Walmart gehen und sich dafür $700 so ein Gerät holen. Ne? Ist ja auch für solche Dinge vollkommen ausreichend, also für die meisten Anwendungen, ne? Textverarbeitung, Office-Anwendungen, was weiß ich. Mit den 8 GB könnte es ein bisschen schwach werden, aber okay. Trotzdem, Office sollte auch mit 8 GB gehen.
Mhm.
Gut. Dann kommen wir zum nächsten Problemkind, in Anführungsstrichen, die uns hier immer wieder begleiten, thematisch begleiten. Gott sei Dank nicht hardwaremäßig. Gott sei Dank muss ich so ein Gerät nicht benutzen oder fahren oder habe mit dem Zeug im realen Leben nichts zu tun gehabt. Da bin ich sehr froh drüber. Aber aus unserer journalistischen Sorgfaltspflicht heraus werden wir auch natürlich auch weiterhin über unsere Freunde von FunMove berichten. Und da gibt es relativ gute Nachrichten. Sie haben jetzt ein neues Repair-Shop-System oder eine neue Repair-Shop-Aufstellung an den Start gebracht. Und später folgt dann auch eine neue Vertriebsoffensive mit weiteren Händlern oder Stützpunkthändler, die dementsprechend die Produkte von FunMove auch vertreiben werden. Also es gibt jetzt keinen reinen Online-Verkauf mehr, sondern es gibt halt Online und den stationären Einzelhandel, wie es so schön heißt. Interessante Informationen gibt es derzeit über die Repair-Shops. Da gibt es insgesamt in Europa 50 Standorte, in Deutschland immerhin 13 Standorte. Mein nächster Standort wäre in Hannover. Das sind auch immerhin schlappe 100 Kilometer. Ist jetzt nicht der nächste Weg, aber sie haben versucht, das denke ich ganz gut und strategisch deutschlandweit aufzustellen oder die Händler oder die Reparaturshops deutschlandweit gut aufzustellen. Ob dann im späteren Verlauf auch gleichzeitig die Reparaturshops auch Vertriebskanäle sein werden, das ist zum derzeitigen Standpunkt, Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wäre natürlich interessant, wenn die natürlich nicht nur reparieren könnten, sondern auch gleichzeitig verkaufen könnten, wären natürlich auch sinnvoll nach meiner Meinung. Tja, und dementsprechend ist die Lieferkette für Ersatzteile jetzt auch wieder gut aufgestellt. Das ist natürlich logisch, weil es bringt ja natürlich nichts, wenn ich Repair-Shops habe und keine Ersatzteile liefern kann.
Ja.
Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ob es jetzt mit dem neuen Inhaber besser funktioniert. Kann ja eigentlich nur.
Ja, da müssen wir uns, denke ich, wie sagst du, immer überraschen lassen.
Ja.
Aber ja.
Ja. Was soll man dazu sagen? Hm. Es ist jetzt keine Marke, die ich im Elektrofahrradbereich präferieren würde, sagen wir es mal so. Aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Oder den Anspruch, den man an ein E-Bike stellt, so könnte man es auch ausdrücken.
Ja.
Ja.
Vor allem gerade in dem Bereich, so die eine oder andere Marke hat ja momentan wirklich mit Problemen zu kämpfen.
Mhm.
Ja. Meinst du, mir fällt jetzt die andere Marke nochmal ein, über die wir gesprochen haben?
Bamboo, glaube ich. Nee, Bamboo waren ja, die genau. Mit dem Elektrodrucker. Mit dem 3D-Drucker, das war Bamboo. Aber ich weiß, was du meinst. Die heißen
ja so ähnlich.
Ja, so ähnlich. Bumblebee. Nee, das also war was ganz anderes.
Das ist wieder was ganz anderes, ja. Nee, mit dem Rahmen, der gebrochen ist.
Ich weiß, die Lastenfahrräder, ja, genau.
Genau. Wo die ja
die hatten ja die
also ja, genau
der, Sicherheitsprobleme mit dem dass da der Rahmen
ja,
bricht
genau,
und das
der Verkauf nicht, wurde ja dann
eingestellt
vorübergehend genau. Es gab ja hier in Deutschland auch ein paar Händler, da hat sich die haben ja auch die Info bekommen, sie sollen den Verkauf jetzt vorübergehend erstmal einstellen. 2-3, die ich hier online mal verfolgt hatte, die Marke haben die vorher schon aus dem Sortiment genommen.
Okay.
Fand ich auch richtig, ja, und gut. Nur, was machst du halt mit den Kunden, die ja die Fahrräder zu Hause noch haben, beziehungsweise die damit rumfahren, ja, gerade vielleicht dann auch Kinder noch mit transportieren oder das wirklich als, gerade in der Stadt als Fortbewegungsmittel nutzen und die es jetzt zu Hause stehen lassen sollen und sollen auf was anderes umsteigen, das ist ja auch schwierig, ja.
Ja, jemand, der sich so ein Lastenfahrrad kauft, der kauft sich das ja nicht aus Spaß, der benötigt ja dementsprechend diese Art von Transportmittel. Es ist ja für den ein Werkzeug als Transportmittel. Und von daher ist das schon sehr, sehr bitter, ne? Dass das nicht.
Das ist echt bitter,
ja. Und es ist ja auch eine Marke, die ja ein sehr, sehr gutes Image hat. Das ist jetzt kein ja, was soll ich sagen? Ich mir fällt jetzt keine günstige Marke ein im Fahrradbereich. Ist ja kein Prophet, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine recht günstige Kaufhausmarke etc. Oh, das ist ja schon eine etablierte, gute, ja, ich will jetzt nicht sagen Premium-Marke, aber eine solide Marke. Das ist jeweils den Eindruck, den ich in der Vergangenheit über die Marke gewinnen konnte.
Ja.
Babu heißen die übrigens, habe ich jetzt nochmal gerade nachgeschaut.
So, genau, ja, alle so ähnlich. Ja,
ja, also genau.
Genau. Ja.
Gut, ich glaube, die machen, die machen da, glaube ich, ausschließlich Lastenfahrräder, ne? Die machen nichts anderes, ne? Okay.
Ja, so viel ich weiß, ja, genau.
Mhm. Ja.
So, jetzt hijacke ich das Ganze gerade nochmal,
weil
wir über Fortbewegung gerade sprechen, ja.
Mhm.
Wir haben ja ab und zu schon mal über Elektroautos gesprochen.
Und
die letzten Tage sind mir ein paar über den Weg gefahren, beziehungsweise haben auf demselben Parkplatz gestanden wie ich.
Okay.
Ich habe jetzt zum ersten Mal in freier Wildbahn einen Polestar 2 gesehen. Der sagte ja auch was.
Ich bin den auch schon mal mit Probe gefahren, ja.
Ah, okay. Weißt du noch, also welche Farbe hatte der?
Der war weiß, den ich gefahren habe.
Genau, weiß sind ja auch sehr viele von den Promobildern.
Ja.
Und da fand ich den ja eigentlich immer ganz schick. Aber der hatte jetzt eine dunkle Lackierung und das hat mir, ich weiß auch nicht, fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd.
Mhm.
Gerade wenn man halt dann live auch vor sich hat und sich den mal in Ruhe angucken konnte.
Mhm.
Also so außenrum. Also wie gesagt, das war ja nicht mein Fahrzeug oder so, ja.
Mhm.
Das fand ich schon mal überraschend, ja, wie anders er ausgesehen hat als auf den weißen Promobildern.
Mhm.
Ich habe zum ersten Mal jetzt in Natur gesehen einen Ioniq 6.
Mhm.
Der hat mich auch nicht gerade geflasht, um es mal so zu sagen. Gerade so die Heckpartie fand ich da äußerst gewöhnungsbedürftig.
Mhm.
Bedürftig. Total underwhelming, ein iX1.
Den habe ich bisher noch nicht im Original gesehen. Nee.
Sorry, aber dann diesen MG, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, diesen einen Elektro-MG, den habe ich da stehen sehen. Also es waren sehr viele Elektrofahrzeuge und dann diverse Teslas. Ja. Also nach wie vor das Verhältnis von Teslas im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen ist schon ordentlich. Also wie gesagt, du hast da die stehen gehabt und dann, dann halt 3 oder 4 Teslas waren es. Also ist schon, fällt schon auf, ja, wie gut Tesla nach wie vor doch vertreten ist. Und einen, wie heißt er nochmal? Taycan?
Da sprechen wir nachher noch drüber, über den Taycan, aber Taycan wird von Porsche.
Da stand einer und das, Freunde.
Ja.
Ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, ja. Klar, ist auch ein anderes eine andere Fahrzeugklasse oder Typ, ja, wie so ein Polestar oder so. Aber trotzdem, das ist schon, da muss man sagen, Porsche, also
nice. Von der Verarbeitungsqualität her immer noch auf dem absoluten High-End-Level vom
Ja, okay, ist halt ein Porsche. Ja, was willst du da?
Ja, klar.
Da kannst du auch nichts anderes erwarten und vor allem, da wirst du auch nie was anderes kriegen als gute Verarbeitung.
Das hoffe ich doch.
Ja.
Solange die nicht auf die Idee kommen, irgendwie ein absolutes Low-End-Modell zu bauen und dementsprechend einer Qualität einsparen.
Da sagst du was. Nicht jetzt Low-End, beziehungsweise billig, in Anführungszeichen Porsche. Ja, das hat man ja damals auch immer über den Boxer oder so gesagt, ja. Wobei gerade die aktuellen Modelle, das ist ein Porsche, ja.
Ja, also der Boxster, das war halt auch, trotz dass er so günstig im Einstiegspreis war, in Anführungsstrichen verhältnismäßig günstig, war die Verarbeitungsqualität doch relativ gut. Er hatte am Anfang so ein paar Probleme, weil sie da mit neuen Materialien experimentiert haben im Innenraum. Das haben sie dann aber beim Facelift ganz schnell geändert und haben es gelernt, da vernünftige Materialien einzusetzen. Aber das hatte man auch bei anderen Premium-Marken. So die ersten Experimente mit diesem Softlack etc. Im Inneren, das hat sich natürlich dann auch gelegt, weil sie dann ja…
Also gerade mit Lackierungen haben sich ja wirklich sehr viele Autohersteller in den letzten 30 Jahren Böcke geleistet, das ist ja…
Nee, auch diese Soft-Touch-Oberflächen im Inneren, die haben sich dann schnell abgegriffen, wurden dann schnell speckig, das ist ja im Endeffekt… eine Fahrzeugepoche gewesen, wo alle Autohersteller Probleme damit gehabt haben. Und dann hat man das herausgenommen, weil sich das nicht als vernünftig etabliert hat. Oder nicht als langlebig und gerade auch nicht an diesen Griffelementen. Wenn ich jetzt eine Seitentür-Griffschale habe, wo ich das Auto auf und zu mache oder wo ich sie auf anfasse oder auch die Handbremse oder der Schaltknauf, Da setzt man keinen Soft-Touch oder Soft-Lack ein. Soft-Touch heißt es ja außerhalb der Automobilindustrie und ich glaube im Automobilbereich heißt es immer noch Soft-Lack. War ich ja nie Fan von, auch im elektronischen Bereich nicht.
Ja, ja. Das sind halt immer diese Hightech-Materialien, die dann irgendwo getestet werden. Und dann mal
Stichwort. Ja. Übrigens, ich hatte einen Albtraum bezüglich Feinwoven. Feinwoven, das Material, was ja in ein Schuss in den Ofen war, materialtechnisch bei Apple.
Gab es da nicht auch was auf der Oscar-Verleihung jetzt?
Ich weiß es nicht, aber mein Albtraum war, sie hatten dann doch das Apple Car vorgestellt. Und ich war auf der WWDC 2027, also noch ein paar Jahre voraus. Und dann war man auch in der Hands-on-Area und haben das Auto aufgemacht. Und der ganze Innenraum, die Sitzbezüge, der Dachhimmel war alles aus Feinwoven-Case. Nicht Feinwoven-Cases, sondern dieser Feinwoven-Stoff. Alles Feinwoven bezogen. Und dann hat derjenige, der das dort präsentiert hat, also der so diese Hands-on-Geschichten durchgeführt hat, ja, wir hatten noch so viele Restbestände, wir mussten das verarbeiten. Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Ja, da träumt man schon von Apple Cars mit Feinwoven-Interieur.
Ja, das ist schlimm. Ja, kurz noch mal zurück zu Porsche, weil es wurde ja, oder beziehungsweise was ja momentan auch hier heftig diskutiert wurde, war ja der 911er Hybrid, den Porsche da ja für 2024 ja noch im Plan hat, sagen wir mal so. Ich bin mal gespannt, ob der Termin gehalten wird. Wo dann einige auch schon wieder gesagt haben, Porsche ist tot. Ja. Oder das Ende einer Ära wird eingeleitet.
Ah, ja.
Hier, wir sind alt genug, ja, dass wir wissen, ja, wie oft das zu Porsche schon gesagt wurde, ja.
Ja.
Wenn man mal zurückdenkt, ja, hey, wo ist Porsche heute, ja, beziehungsweise wie hoch, ja, rangiert Porsche immer noch in allen möglichen Umfragen, beziehungsweise auch, wir hatten ja eben schon Verarbeitungsqualität angesprochen, gerade im Sportwagenbereich, ja, wo mit Porsche immer die erste Marke ist im Prinzip, die genannt wird. Und wie gesagt, jetzt fangen sie wieder an, und hier Porsche, vor allem Sellout, ja, und so einen ganzen Kram fangen sie an. Freunde, das ist ein Hybrid.
Ja.
Da ist auf jeden Fall noch ein Verbrenner drin.
Ja.
Da wird man auch noch ein bisschen an Ton und Vibration spüren in dem Auto. Und ja, wartet es doch erstmal ab, ja. Das ist ein 911er. Das ist kein Cayenne oder so, ja, Hybrid. Das ist ein 911er. Also da erwarte ich auch von Porsche sehr viel in dem Bereich, ja.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass Porsche, ich will jetzt nicht sagen, jemals pleite gehen wird. Da so weit will ich jetzt nicht vorgreifen, aber zu meinen Lebzeiten werde ich das wahrscheinlich nicht erleben, dass die Marke Porsche eingestellt wird, weil Porsche ist halt ein Mythos. Porsche ist halt nicht nur eine Sportwagenmarke, sondern das ist ein Mythos. Und es kann sein, dass sie sich vielleicht in irgendeiner Form irgendwann verkleinern müssten, dass sie vielleicht nicht mehr der große Hersteller im Sportwagenbereich sein werden, wie sie es ja jetzt sind. Das liegt aber auch daran, dass sie ja so viele verschiedene Modelle auf dem Markt haben. Macan als sehr großvolumiges Modell oder mit einer sehr großen Auflage. Und wenn ich mir die Verkaufszahlen vom aktuellen elektrischen Macan anschaue, da ist ja Porsche extrem gut dabei. Und Porsche ist selbst überrascht gewesen, dass diese Verkaufszahlen so gut sind. Also Porsche ist im Moment so breit aufgestellt, dass es eigentlich an nichts, ich sehe da nichts Negatives zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wenn man allein mal zurückdenkt, wie der Cayenne, der erste Cayenne rauskam.
Ja, das war ein Aufschrei.
Das war ein Aufschrei, dann ja. Diesel, ja, das war ein Aufschrei.
Ja.
Wie gesagt, dann selbst der Panamera, ja, hat gespalten, wobei ich nach wie vor finde, das ist einer der besten, klingt jetzt wieder so vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber das ist mir noch eine der liebsten Porsche. Auch wenn viele sagen, es ist auch wieder kein Porsche oder so, aber trotzdem.
Es ist ein Gran Turismo im Endeffekt, ein viersitziges Fahrzeug.
Genau, das wäre eigentlich so der Porsche, den ich mir aussuchen würde, wenn ich es könnte. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, klar, der Taycan auf jeden Fall als Elektroflitzer, ja, der würde mir gefallen. Aber ansonsten, ja, also ganz praktikabel, ja, gerade für so, klar, manche fahren den 911er jeden Tag.
Das ist auch ein sehr
Alltagstaugliches Auto. Ich höre es immer wieder, ja.
Das
aber
ist so. Das
für
ist,
mich wäre es nicht.
Nee. Ist, man kann ihn bewegen wie ein Golf, aber man kann ihn auch fahren wie einen reinrassigen Sportwagen. Der 911er ist ein absolut alltagstaugliches Auto. Nach wie vor.
Ja, ja, ich sage ja, das, man kriegt es eigentlich von allen gesagt. Die meisten, selbst die meisten 911er-Besitzer sagen es. Ja, man kann den sehr gut jeden Tag fahren. Ich würde den, wie gesagt, ich würde ihn wahrscheinlich auch, wenn ich ihn hätte, würde ich ihn wahrscheinlich auch versuchen, jeden Tag zu fahren. Aber das ist für mein Leben eigentlich nicht das richtige Auto. Ja. Weil ich bin ja auch nicht so in der Lage, dass ich sage, ich stelle mir 4 Autos für jede Möglichkeit halt eins hin. Ja. Deswegen würde ich dann eher noch zum Panamera halt tendieren. Das ist ja sowieso, ja, wie gesagt, es ist müßig drüber zu reden, weil es ist eh nicht so die Preisklasse, wo ich jetzt unbedingt shoppen gehen würde. Da würde ich doch andere Sachen mit meinem Geld eher anfangen, als mir einen Porsche jetzt zu kaufen. Aber ab und zu darf man ja auch noch träumen, ja. Nee, aber zurück nochmal. Wie gesagt, Porsche wurde schon so oft totgeredet, beziehungsweise das Ende einer Ära, beziehungsweise der Ära Porsche wurde da immer mal mal angesprochen. Und ich finde vielleicht auch, dass das aktuelle Portfolio ein bisschen groß geworden ist. Dass Porsche dadurch ein bisschen vielleicht verwässert worden ist. Mhm. Trotzdem macht es Sinn für Porsche, die Modelle aktuell zu haben, die sie einfach machen.
Ja.
Die verkaufen sich. Mhm. Ja, ansonsten würden sie es auch nicht machen. Die Nachfrage ist da. Nicht jedes Modell muss einem gefallen, aber das ist ja immer generell bei jedem Fahrzeughersteller so. Nicht jedes Modell muss einem gefallen oder muss nicht unbedingt mit allem einverstanden sein, was da gemacht wird. Wie gesagt, ich freue mich auf den Hybrid, ja, alleine schon wegen der Technik und bin mal gespannt, wie es wird, ja, und wie so wie er angenommen wird, also wie die Verkaufszahlen sich entwickeln werden, beziehungsweise Angebot, Nachfrage, wie die Lieferzeiten sich entwickeln bei dem Fahrzeug. Da bin ich halt drauf gespannt. Und wie gesagt, wenn die ganzen jetzt schon im Vorfeld meckern, ohne dass das Ding überhaupt auf der Straße unterwegs ist. Mein Gott.
Ich meine, und wer jetzt sich da nicht für erwärmen kann, der kann ja auch den noch als Nicht-Hybrid-Version kaufen.
Ja, Porsche selbst hat ja gesagt, sie werden so lange das Ding bauen, wie sie können. Ja,
so ist es.
Wie auch,
so ist
wie es. Auch die Nachfrage da ist. Ja.
Und jetzt mal so eine kleine Zahl, die ich letztens nachgelesen habe zum Thema Porsche und Fahrzeuge, die noch am Start sind. Porsche hat noch 70% seiner produzierten Fahrzeuge aus der 911er-Reihe im Umlauf und sind noch fahrbereit. Das zeigt natürlich auch, dass natürlich das eine ganz andere Fahrzeugkategorie ist. Das sind auch Oldtimer, Sammler und kaum ein anderes Fahrzeugmodell hat so eine Wertstabilität, zum Teil auch eine Wertsteigerung wie ein 911er. Das ist natürlich klar. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo ich sagen kann, 70% der Fahrzeuge, die jemals im Bereich der 911er oder der 911er Serie gebaut worden sind, sind noch unterwegs, sind noch angemeldet. Das ist doch auch nachhaltig. Weil dafür muss kein neues Fahrzeug gebaut werden, wenn diese Fahrzeuge noch bewegt werden. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, das sind auch Fahrzeuge, die in einer Sammlung stehen, die vielleicht als Zweitfahrzeug unterwegs sind.
Dritt-, Viert-, Fünft-Fahrzeug.
Und vielleicht auch keine Daily-Driver sind. Aber es gibt auch Leute, die Oldtimer als Daily-Driver bewegen, weil sie sich vielleicht auch nicht leisten können, einfach mehrere Fahrzeuge zu haben. Es gibt ja auch den klassischen Handwerker, der sich sein Traum erfüllt hat, mal einen 911er zu fahren und vielleicht nicht die Kohle hat, mehrere Fahrzeuge davon zu haben. Es ist ja nicht nur ein Mythos für reiche Leute, sondern es gibt auch viele Leute, die sich einfach den Traum dann zum späteren Zeitpunkt ihres Lebens erfüllt haben und mit einem 911er unterwegs sind. Gibt es auch.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So ist es. Gut, aber wo wir doch gerade bei Porsche sind, dann ziehen wir doch das eine Thema nach vorne. Das kommt eigentlich zum späteren Zeitpunkt unserer Sendung, aber es passt so gut hinein, weil wir so viele ungewollt über Porsche gesprochen haben. Und Porsche hat ja den neuen Taycan vorgestellt, das Spitzenmodell, den Taycan Turbo GT. Und das ist jetzt im Moment das Maß aller Dinge im Elektro-Sportwagen-Bereich, zumindest von Porsche. Wie es da bei der Konkurrenz aussieht, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es, der Wagen spielt schon ganz oben mit. Und es ist interessant, dass auch Mr. Tim Cook himself bei der Präsentation geholfen hat. Ich weiß nicht, ob du dir das 11-minütige Präsentationsvideo angeschaut hast zu dem Fahrzeug. Nee. Okay, sehr sehenswert. Und man sieht schon am Anfang, wo Tim Cook noch nicht in Erscheinung getreten ist, ganz viel Apple Product Placement. Also von der Apple Watch Ultra 2 bis zum MacBook und iPhone sieht man ganz viele Apple Produkte in diesem Video. Das lässt schon darauf schließen, dass zum späteren Zeitpunkt Apple noch eine größere Rolle spielen wird in dem Video. Und das tut es dann auch, weil es ist so ein wenig die ganze Präsentation ist so eine Hybrid-Präsentation. Man sieht auf der einen Seite den Taycan Turbo GT und auf der anderen Seite sieht man auch die Apple Vision Pro und man sieht auch eine Companion-App in Anführungsstrichen, wo man ins Cockpit von dem Taycan Turbo GT reinschauen kann und den Streckenrekord mehr oder weniger, der ja aufgestellt worden ist mit dem Fahrzeug, verfolgen kann. Also eine App, wenn man die Vision Pro hat, wo man quasi mitfahren kann, virtuell mitfahren kann mit dem Taycan. Sehr gut umgesetzt, sehr gut gemacht und das zeigt im Moment auch das Machbare, was alles so möglich ist. Von der 3D-Streckenkarte angefangen bis zum Cockpit, bis zu weiteren Informationen über das Fahrzeug etc. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, das zeigt dann auch, dass Porsche nicht nur im Bereich CarPlay stark mit Apple zusammenarbeitet, wo sie sich auch committed haben, sondern auch im Bereich der Präsentation ihrer Fahrzeuge. Ja, und zum Schluss ist dann noch halt Tim Cook aufgetreten und hat da so ein paar lobenswerte Worte über den Taycan abgesondert, in Anführungsstrichen. Und die haben sich dann so gegenseitig so ein paar Komplimente zugeworfen. Alles Weitere sollte man sich dann halt im Video selbst anschauen. Muss ich jetzt nicht so ganz bis ins Detail drauf eingehen, finde ich. Ja, aber eine schöne Kooperation. Ich würde sagen, ja. Somit ist das Apple Car vielleicht dann doch endgültig Geschichte. Sonst hätte Tim Cook nicht so stark für Porsche die Werbetrommel gerührt.
Boah.
Ja, Geschichte vielleicht nicht, aber in naher Zukunft, sagen wir es mal so, oder mittelfristig ist das erstmal gestoppt, das Ganze. Gut, vielleicht noch so ein paar ganz kleine Eckdaten zum Porsche GT Turbo oder Taycan. Wie heißt denn jetzt offiziell? Wo steht's denn hier? Taycan Turbo GT, so ist die richtige Reihenfolge. Das Ding hat 1100 PS. Er fährt von 0 auf 100 in 2,2 Sekunden. Es gibt aber auch eine etwas stärkere Version, wo sie dann etwas Gewicht verloren haben. Das ist dann das Tuning-Paket von der Firma Weissach. Da kommt man dann in 2,1 Sekunden auf 100. Und dann ist die Endgeschwindigkeit auch ein wenig höher. So fährt er nur 305 Stundenkilometer und mit der Abmagerungskur kommt er dann etwas schneller weg, je nachdem 310, 320. Es ist natürlich kein Hypersport-Car, weil 300 Stundenkilometer ist jetzt nicht so extrem beeindruckend. Es gibt ja auch schon Fahrzeuge, die fahren 400 etc. Also das ist jetzt ja kein Hypercar, es ist ein Sportwagen, würde ich sagen. Aber durch dieses Tuning-Paket verliert der Wagen bis zu 75 Kilo an Gewicht. Kostet natürlich auch ein bisschen Aufpreis. Ich glaube, dieses allgemeine Package kostet dann nochmal inklusive so ein paar anderer Komponenten, modifiziertes Fahrwerk, andere Bremsen etc. Aber dieses Tuning-Package kostet, glaube ich, nochmal 98.000 Euro obendrauf. Der Startpreis von dem Fahrzeug liegt bei 240.000 Euro Einstiegspreis. So ist es. Nee, 70 Kilo werden mit dem Tuning-Paket eingespart. 75 Kilo ist das Fahrzeug insgesamt leichter als der Turbo S. Der Turbo S ist die kleinere Version vom Taycan. Oder die mittlere Version. Es gibt ja noch eine kleinere Version. Ja, alles Fahrzeuge, die jetzt nicht auf meiner Einkaufsliste stehen. Also sie stehen schon auf der Liste, aber ich werde
auf der Wunschliste. Ja.
Aber ich werde sie mir wahrscheinlich nicht leisten können.
Ja, also technisch ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Weiterentwicklung, weil wenn man mal guckt, auch die Ladetechnik hat sich ja weiterentwickelt. Du kannst jetzt 80% an der richtigen Ladesäule kannst du halt 80% innerhalb von 18 Minuten aufladen.
Ja.
Und da haben wir Ladezeiten jetzt mittlerweile erreicht. Früher hast du immer gesagt, hier stundenlang müssen sie irgendwo stehen. Das sind ja immer noch so die Vorurteile, die sich in den Köpfen halt festgesetzt haben. Aber wie gesagt, wenn du die richtige Ladesäule hast, ja, und die stehen auch hier in Deutschland oder quer durch Deutschland nicht unbedingt in den Abständen, die man gerne hätte, ja, oder überall da, wo man es gerne hätte, aber die gibt's auch draußen im freien Feld, also nicht nur zu Hause an der eigenen Wallbox, ja, sondern du kannst auch unterwegs mit so Geschwindigkeiten oder Kapazitäten laden und 18 Minuten für 80%, wenn man mal guckt, okay, WLTP, aber die Reichweite von dem neuen Taycan ist ja auch hier so bis zu 650 Kilometer, ja, je nach Ausstattung, Variante etc. 650, ich glaube, die Performance-Version hat sogar 680 Kilometer Reichweite.
Ja.
Wenn du da mal ausrechnest, 80% davon innerhalb von 18 Minuten, da kriegst du schon einiges an Strecke zusammen. Ja. Vor allem, wie gesagt, in der Ladezeit. Ja. Also Ladezeit ist meiner Meinung nach, okay, es kommt auch immer auf das Auto an, was du hast. Nicht jedes, auch aktuelle Modell oder Fahrzeug von anderen Herstellern kann halt mit solchen Geschwindigkeiten laden. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt jetzt das Totschlagargument, dass ich hier 4 Stunden an der Zapfsäule stehe, ja, bis das Ding mal halbwegs irgendwo wieder Reichweite hat. Also ich denke mal, da sollte man sich davon verabschieden. Klar, aktuell noch ein Thema, weil das nicht in allen Fahrzeugen drinsteckt, beziehungsweise wenn man in den Gebrauchtmarkt geht, hat man natürlich dann noch andere Technik teilweise in den Autos oder höchstwahrscheinlich in den Autos drin. Aber das ist auch sowas, das hat sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch erledigt, ja. Zumindest mal bei den Neufahrzeugen.
Das ist richtig,
und, klar muss man da für einen Porsche aktuell nach wie vor gut in die Tasche greifen. Das wird sich aber auch so nicht ändern. Ja, Porsche ist Porsche, auch was die Preisgestaltung betrifft. Aber wenn man mal guckt, ja, dass vergleichbare Ladetechnik auch schon in Autos verfügbar ist, die Hälfte oder so kosten wie jetzt aktuell der Porsche. Boah, da geht was, ja.
Ja. Ja, und ich meine, ich habe da so viel dummes Zeug über den Taycan gelesen, so blöde Kritik. Ja, ich meine, Porsche baut Sportwagen, was sollen die denn bauen? Sollen die jetzt einen Bulli bauen oder was? Was erwartet man denn? Also
ja, vor allem, wenn du mal guckst, wenn du so Sporttourismus oder den Crosstourismus anguckst, da hast du ja auch wieder ein bisschen mehr in Anführungszeichen Praktikabilität in dem Auto, was halt für so die Klasse halt geht.
Genau.
Aber es ist ein Porsche, ja, und wenn man da nicht gerade zum Cayenne greift, hat man halt entsprechend nach wie vor halt ein Porsche, ja? Auch wenn er halt dann in dem Fall wieder Taycan elektrisch ist. Ja.
Genau, so ist es. Gut, also schöne Präsentation, schönes Fahrzeug und ich denke, somit ist ja dieses hochgehobene Model S Plaid mit 1100 PS und wir haben den schnellsten High-End-Sportwagen, oder das ist ja nun erstmal Geschichte. High-End-Sportwagen sowieso nicht, da hat sich ja Elon Musk sowieso weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist im Endeffekt ein Model S mit sehr viel Power, aber es bleibt ein Model S mehr oder weniger. Ne?
Ja.
So ist
das. Deswegen warten wir ja gespannt auf das neue Coupé. Ja? Mal gucken, wie lange sich das halt noch verzögert. Ja.
Ja, also ich sehe ganz stark, dass auch Tesla mehr oder weniger immer mehr in die Bredouille kommt. Ich sehe ganz stark, dass Rivian in den nächsten Jahren ihnen den Rang ablaufen wird. Das wird jetzt zwar noch ein wenig dauern, weil sie nicht mit der Produktion hinterherkommen. Ne? Aber
Rivian, starkes Fragezeichen. Ich denke eher, dass wir da hier NIO beziehungsweise wie heißen denn die anderen?
BYD, meinst du?
BYD, dass die wahrscheinlich da noch eher Gerade was halt Stückzahlen betrifft.
Rivian hat halt, ja, mag sein Stückzahlen, aber ich sehe so diesen Porsche-Killer, wollte ich schon sagen, diesen Tesla-Killer. Der Tesla-Killer im eigenen Land, der wird Rivian sein, nach meiner Meinung. Weil die auch vom Design her, vom Qualitätsanspruch, von der Denkweise ganz anders aufgestellt sind und sich auch bewusst distanzieren von diesen Volumenhersteller wie BYD oder NIO oder wie sie alle heißen, sondern das ganze Fahrzeug etwas anders denken. Ich könnte, also das ist für mich so, dass Apple unter den Elektroautos, das ist für mich Rivian. Und ich glaube, da, die werden in den nächsten Jahren, das wird noch ein bisschen dauern, 3, 4, 5 Jahre, aber dann werden sie ein starker Kandidat dafür, Tesla, der Tesla-Killer zu sein. Das ist meine Prognose. Und auch der R3, den sie da gezeigt haben, das sieht im Endeffekt so aus wie so ein Golf der ersten Generation, gepaart mit einem Lancia Delta Integrale, so muss man sich das vorstellen, designtechnisch. Es sieht wunderschön aus. Dieser Rivian R3 ist ein wunderschönes Fahrzeug. Also designtechnisch ist das ein hervorragendes Fahrzeug, sehr gelungen. Und es ist jetzt nicht so ganz abgespaced vom Design. Man hat eine moderne Designsprache, man hat aber auch sehr viele Retro-Elemente drin und das ist überhaupt generell gefällt mir die Designsprache von Rivian sehr, sehr, sehr gut. Aber leider noch kein Vertrieb in Europa. Das ist das Problem. Ja.
Ja.
Also das wäre für mich ein Elektrofahrzeug, wo ich sagen würde, jo, das kommt in die nähere Auswahl. Aber gut, wird ja nichts, gibt's nicht in Deutschland. Zurzeit noch nicht. Mensch, heute wird es etwas autolastig, das Ganze.
Och, macht doch auch nichts.
Wir reden ja sonst nicht über Autos. Gut, aber wo wir indirekt bei der Apple Vision Pro waren, respektive bei der Porsche Cockpit App für die Apple Vision Pro, so heißt ja das Projekt, können wir mal in den medizinischen Bereich wechseln. Und da gibt es einen sehr interessanten Bericht in der Daily Mail. Das ist eine Tageszeitung aus Großbritannien, die über eine OP gesprochen haben, wo die Brille bereits im Einsatz war. Man muss allerdings dazu sagen, sie war jetzt nicht in Anführungsstrichen im operativen Einsatz. Sie war zwar mit im OP, aber sie hat nur logistische Aufgaben gelöst. Und ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und habe nochmal andere Publikationen untersucht, in Anführungsstrichen, oder in anderen Publikationen recherchiert und habe dann so ein paar kleine Details gelesen über die OP. Es war jetzt nicht eine Operation, wo die Brille in erster Linie als einziges System für die logistische Unterstützung im Einsatz war. Sie hatten natürlich noch eine Backup-Lösung auf altbewährte Weise aufgestellt. Sie wollten natürlich auf Nummer sicher gehen und Thema Sicherheit ist wichtig, gerade bei medizinischen Eingriffen. Aber man konnte auch herauslesen, dass diese Backup-Lösung nicht zum Einsatz kommen musste. Also sie konnten die ganze OP logistisch gesehen mit der Apple Vision Pro abhandeln. Was bedeutet logistisch? Logistisch bedeutet, dass bei einer OP, ich glaube bei allen Größenordnungen, ein OP-Koordinator anwesend ist. Das bedeutet, er plant die OP im Vorfeld, er stellt einen Plan auf, wie das Ganze ablaufen muss, vom Instrumentenplan bis hin zu der Reihenfolge, wie der Eingriff stattzufinden hat, etc. Also er unterstützt den Chirurgen oder die Chirurgen, sind ja meistens mehrere, bei der OP. Und dazu hat er jetzt die Apple Vision Pro als Hilfsinstrument gehabt. Genaueres kann man nachlesen. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze OP wiedergeben. Aber es gab da so ein paar Aussagen und er bezeichnete den Einsatz der Apple Vision Pro als bahnbrechend. Also es hat ihn wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten und es war eine sehr große Erleichterung. Und dann gab es da noch eine andere These, die er dann nach der OP hat er dann noch mal ein bisschen mehr reflektiert über die ganze Geschichte und hat dann noch mal ein bisschen mehr darüber erzählt. Und er geht davon aus, dass die Brille oder die Brille würde menschliche Fehler eliminieren und vor Vermutungen durch Fakten ersetzen. Das war so seine These. Das war jetzt allerdings die erste OP und das Ganze soll dann wohl auch in Serie gehen, in Anführungsstrichen, also dass die diese Brille als Standard Logistikbegleiter einsetzen, sage ich jetzt mal. No, und das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist jetzt nicht nur in Großbritannien der Fall, dass sowas schon eingesetzt wird. Es gibt auch mittlerweile in Deutschland einige Universitäten, die an sowas arbeiten. Es gab allerdings nach meiner Meinung noch keine oder nach meinem Wissensstand noch keine OP, wo die Brille im Einsatz war. Aber das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, dass auch in Deutschland, zumindest in den Elite-Universitäten, so ein System dann früher oder später eingesetzt wird. Jo. Interessant. Hm. Ich sag ja, das Ding ist nicht nur zum Spielen da. In Anführungsstrichen spielen.
Das nicht, das würde auch Apple freuen. Die Probleme ist nur, oder was heißt die Probleme? Das Problem ist nur, diese Nische alleine wird die Apple Pro halt nicht, in, die Vision Pro nicht in den Mengen verkaufen, die halt notwendig wären.
Das ist richtig. Aber es ist ja schon mal ein Anwendungsszenario, was jetzt sehr interessant ist und was ja auch irgendwann wahrscheinlich in anderen Universitäten auch stattfinden wird, dieses Szenario. Ich finde, das ist doch schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ja, ja, das ist generell ein Trend, der, und wir hatten ja auch schon, hatten wir schon mal über OP-Roboter gesprochen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein Trend, der gerade auch in dem Bereich die nächsten Jahre bestärkt einfach kommen wird. Und da muss man auch wieder sagen, gehört die Vision Pro eigentlich zu den günstigeren medizinischen Geräten, die man sich anschaffen kann.
Ja,
weil im Vergleich zu anderen Lösungen beziehungsweise anderen Geräten ja, ist der Preis ja, günstig.
Ja.
Ist der Preis wirklich günstig? Inwieweit dann doch die Software noch günstig wäre, alle Spezialsoftware, die da angeboten wird, ist eine ganz andere Frage, weil auch da sind es ja nischige Lösungen im Prinzip und da muss ich die Entwicklung natürlich auch rechnen. Ja, du kannst da keine 99-Cent-App dann entsprechend anbieten. Aber was die Hardware betrifft, mit den Features, die es einem auch, wie gesagt, für diese Anwendung bietet, ist das natürlich preislich schon sehr, sehr interessant.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wie du es eben sagtest, im Kontext zu anderen medizinischen Geräten sind das Peanuts. Ne? Also, das ist so. Und ich glaube, wenn sie denn irgendwann mal nicht nur im logistischen Bereich einer Operation eingesetzt wird, sondern auch in anderen Bereichen, dann wird es natürlich auch das Problem geben, dass sie keine medizinische Zulassung hat. Diese logistische Geschichte, das mag noch sein, dass man das abdecken kann, zulassungstechnisch, weil es nicht direkt mit dem Patienten zu tun hat, in Anführungsstrichen, und weil man ja auch noch dieses Backup-System im Hintergrund hatte, dass man sofort instantan auch auf das Backup-System zurückgreifen konnte. Aber sobald es dann in andere Bereiche reingeht, wo es dann wirklich direkt, nicht nur indirekten, sondern direkten Zugriff in die Operation hat oder in die Operation mit eingreift, dann wird es kritisch, dann braucht es natürlich Zulassungen. Zumindest in Deutschland ist es so, dass solche Prozesse natürlich absolut streng überprüft werden. Da kann man nicht einfach mal so ein Gerät im OP benutzen, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich sehe, wenn bei uns in der Universität Geräte in der Medizintechnik repariert werden, die Reparatur an sich dauert, sagen wir mal, 60 Minuten. Der Prüfprozess der Geräte, der Protokollprozess, wo die ganzen Testberichte drauflaufen oder wo die ganzen Testprozesse durchlaufen, das Vier-Augen-Prinzip etc., der dauert dreimal so lang wie der eigentliche Reparaturprozess. Ja, also, was ja auch korrekt ist. Es wäre ziemlich doof, wenn da mal so eine Herz-Lungen-Maschine irgendwie stehen bleibt. Gut, Das nur so. Am Rande. Dann gibt es noch so ein paar kleine Apple Vision Pro Themen. Die können wir hier eigentlich ganz schnell abarbeiten. Ja, es gibt einen Third-Party-Anbieter, der schon seit so ein paar, in Anführungsstrichen, ein paar Jahren im Bereich der Brillen Zubehörprodukte rausbringt. Zum Beispiel auch für die MetaQuest etc. und auch für andere Geräte hat er Zubehörprodukte rausgebracht. Und somit hat er auch für die Apple Vision Pro jetzt ein bequemeres Kissen im Angebot. Das nennt sich FPA1 Comfort, Comfort, Comfort ist was anderes. Comfort Facial Pads. Und das Ganze ist extrem günstig, wie ich finde. Wenn man jetzt mal die Original-Apple-Produkte in Betracht zieht, kostet das Ding nur aufgerundet 40 US-Dollar. Ich bin gespannt. Die Universität hat sich da schon zwei Sets bestellt. Werde ich mal testen, ob die Dinger wirklich so bequem sind. Sie geben an, dass man eine bessere Druckverteilung hat, dass man nicht mehr so viel Druck auf den Augen hat etc., dass es halt wesentlich bequemer sein soll. Wenn ich mir die Abbildungen anschaue, ja, also optisch ist das jetzt kein Genuss, aber es kann wahrscheinlich ergonomisch ein Genuss sein. Muss ich dann mal drüber berichten, wenn ich das Ding getestet habe.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist immer das Schöne, wenn man so in einem Projekt drin steckt, wo man dann einfach mal sagen kann, ja, hier gibt's ein Zubehörprodukt, hier gibt's ein Zubehörprodukt. Und wenn die dann gucken, ach, das ist günstig, kaufen wir mal. Das macht dann immer Spaß, auch mal Dinge testen zu können, die man sich wahrscheinlich so selbst nicht kaufen würde. Würde auch wenig bringen, mir fehlt ja die Brille dazu. Ich kann mir ja zwar jetzt so 40 Euro, 40 Dollar gerade noch so leisten, aber da fehlt mir dann die Brille zu. Gut. So, und wer sich locker so eine Brille leisten kann und wer sich vielleicht noch mehr antun möchte, in Anführungsstrichen, und wer sich von der Masse abheben will, der kann dann zu der Firma Caviar gehen. Caviar kennen wir ja schon aus den Bereichen der iPhones, der anderen Produkte aus dem Hause Apple. Sie verarbeiten oder sie verfeinern ja die Produkte mit Blattgold, mit Carbon, mit Titan etc. kann man ja die krassesten Umbauten dort kaufen. Da kann dann auch mal so ein iPhone locker 10.000 Dollar kosten. Und sie haben sich jetzt an die Apple Vision Pro gemacht und haben das Ganze etwas verfeinert. 18 Karat Blattgold oder das Gerät ist mit 18 Karat Blattgold überzogen. Das Headband ist aus Connolly, Leder etc. Sie haben da die feinsten Materialien drüber gezogen und umgebaut und hast du nicht gesehen. Das Ganze ist limitiert auf 24 Stück. Also die erste Serie ist limitiert auf 24 Stück. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Ganze gut läuft, dass dann noch mehrere Serien aufgelegt werden. Natürlich dann in verschiedenen Designsprachen, damit man dann auch eine gewisse Exklusivität für die erste Serie hat. Und das Ganze kostet dann nur schlappe 37.000 Euro. Ja, sieht aber auch echt bescheiden aus, finde ich. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ja.
Ja, aber wie immer, weißt ja, Gold.
Gold ist best.
Genau.
Ja, und ich meine, die Superreichen sterben nicht aus. So schnell zumindest nicht. Und die kaufen sich so einen Kram wahrscheinlich.
Ja, sowieso.
Weil du weißt ja, nur der Scheich ist wirklich reich. Gut, dann sind wir mit dem Apple Vision Pro Thema komplett durch für heute, würde ich sagen. Denn jetzt haben wir natürlich die paar kleinen Themen noch vergessen, die wir oben elegant übergangen haben. Das sollten wir noch kurz über einen Nachtrag zum Thema Micro-LED sprechen, Micro-LED in der Apple Watch. Da hatten wir in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass der erste Lieferant namens AMS Osram abgesprungen ist und nicht mehr im Projekt drin steckt. Und jetzt hat der zweite Lieferant, der für das Projekt vorgesehen war, auch höchstwahrscheinlich ausgecheckt. Zumindest gab es einen Bericht an die Börsenaufsicht. Und dort hieß es, dass ein wichtiger Lieferant, ein wichtiger strategischer Kunde das Projekt verlassen hat, das Projekt W. Naja, und W kann man ja ableiten von Watch, also von Apple Watch, und davon geht auch Ross Young aus. Ross Young geht davon aus, dass dementsprechend der wichtige Kunde Apple war, und die Firma heißt Kulicke und Soffer. Das sagte mir vorher eigentlich gar nichts, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die sich auf solche Display-Technologien spezialisiert haben, natürlich nicht nur in dem Bereich Micro-LED, sondern auch generell im Bereich der Display-Technik, und die solche speziellen Displays produzieren und da mit AMS Osram wohl an der Spitze in dem Bereich liegen. Ja, also ich glaube, so schnell wird das mit einer Micro-LED Apple Watch nichts.
Nee?
Nö. Also wenn man jetzt diese ganzen Gerüchte zusammenzieht, wird da wohl nichts passieren. Ich weiß auch nicht, warum sich alle so um diesen Bereich der Micro-LED-Technik drängeln oder warum sie alle sagen, dass das jetzt das heiße Thema ist. Ja gut, müsste ich mich wohl intensiver mit dem Bereich Micro-LED-Technik beschäftigen, um da vielleicht besser im Thema zu sein, ja. Gut. Was haben wir denn da auf der Liste? Kommen wir zum Thema, was wir schon lange angedeutet haben, immer mal wieder im Laufe der heutigen Sendung. Ich glaube, heute Morgen kam die Nachricht über die Ticker sozusagen. Gravis macht die Läden dicht. Mhm. Und wir reden jetzt nicht von einem Insolvenzverfahren, sondern die Läden werden wirklich geschlossen. Genau. Das Branding wird mehr oder weniger eingestellt. Und das war's dann mit Gravis. Obwohl ja Gravis mal sagt, sie wollen Gravis genannt werden. Gravis heißt es ja eigentlich nicht Gravis. Aber okay, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr.
Ja, ich sage auch meistens Gravis.
Ja. Ja. Und jedes Mal, wenn ich Gravis sehe, da denke ich nicht an, an eine Apple-Kette, dann denke ich an eine Soundkarte aus meinen Gaming-Zeiten, nämlich die Gravis Ultrasound. Kennst du die noch?
Also, ich war eigentlich immer mehr so Soundblaster-Lage.
Ja, aber es gab eine Zeit, da war diese Ultrasound in einigen Bereichen etwas weiter oben. Das war so das Top-Modell. Und die hatte ich mal kurzzeitig im Einsatz. Die hatte dann so tolle Innovationen wie eine Kabelfernbedienung, die man hinten aus dem Slotblech rausführen konnte. Und man hatte dann halt die Möglichkeit, die Karte zu steuern und dementsprechend Funktionen über diese Fernbedienung auszulösen. Zum Beispiel lauter, leiser stellen etc. Was sich damals für mich jetzt nicht so richtig erschlossen hat, das Thema lauter, leiser stellen, weil das hat man ja entweder über die Software oder über die Boxen gemacht. Aber gut, die hatte halt eine Kabelfernbedienung und das war, glaube ich, die einzige Soundkarte, die sowas jemals an Bord hatte. War auch etwas umständlich, weil das Kabel war gar nicht so lang, wie es eigentlich sein musste oder sollte. Na gut, das zum Thema Gravis. Und Gravis hatte damals, glaube ich, auch nicht nur Soundkarten, sondern auch so Game-Controller etc. Also das war eine Marke, die im, und Joysticks hatten sie auch, die im Gaming-Bereich damals ganz gut aufgestellt war. Ich weiß gar nicht, was aus Gravis der Gaming-Marke geworden ist. Keine Ahnung. Okay, das nur so am Rand. Was aus Gravis geworden ist oder was raus werden wird, das weiß man auch noch nicht so ganz genau. Man weiß halt, dass die Filialen geschlossen werden. Einen genauen Zeitplan habe ich bis jetzt noch nicht lesen können. Es ist ja so, dass Gravis seit 2013 in Besitz von der Freenet AG ist. Mhm. Und davor war es halt ein eigenständiges Unternehmen. Aber auch davor gab es schon immer wieder so kleine Probleme. Diese Übernahme 2013, die hat, glaube ich, auch stattgefunden, weil sie so ein bisschen im Straucheln waren. Also so kann ich mich zumindest dran erinnern, dass damals auch schon so ein paar Probleme aufgetreten sind. Aber da bin ich jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich so war. Aber ich kann mich, glaube ich, so ganz fern daran erinnern, dass es auch damals schon so Probleme gegeben hat. Das aber nur so halbwissenstechnisch. Und gegründet wurde das Unternehmen 1986. Also das ist schon ein Old Player, sage ich mal. Also schon lange am Markt. Und es ist, wie gesagt, noch nicht klar, ob wirklich alle Ladengeschäfte geschlossen werden. Freenet hat auch gesagt, dass vielleicht in die Ladengeschäfte dann die Marke Freenet mit ihren Shops, Telekommunikationsshops reingeht. Das könnte natürlich der Fall sein, dass die dann in dem Bereich etwas expandieren. Generell wird aber die Marke Gravis verschwinden. Und dann gab es ein
Interview. Ja, sie sind ja auch mit anderen Einzelhändlern im Gespräch, die eventuell Filialen übernehmen wollen.
Ja.
Dann, klar, nicht als Gravis, sondern unter anderen Bezeichnungen, je nachdem, tiefer oder mehr drauf eingehen wollte Freenet jetzt nicht, weil sie mitten in den Gesprächen sind.
Ja.
Aber da bin ich auch mal gespannt. Es gibt ja noch so ein, zwei andere Apple-only Anbieter, die ja vereinzelt mal so auch in Großstädten oder in Städten generell irgendwo mal zu finden sind. Von daher bin ich mal gespannt, ob da der eine oder andere vielleicht eine Filiale noch übernimmt, wenn er da oder Möglichkeiten zur Expansion sieht oder vielleicht die Möglichkeit auch für einen Umzug nutzen will.
Ja.
Ja, in vielleicht ein etwas interessanteres oder gerade auch größeres Ladengeschäft. Mhm. Ja, das könnte auch sein. Deswegen mal abwarten, was da kommt. Aber ich habe da nicht allzu viel Hoffnung, dass da sehr viele von diesen Lokalitäten auch weiterhin Apple-exklusiv irgendwo was anbieten werden. Das glaube ich jetzt eher weniger.
Ja. Ja, es gibt ja in Deutschland, wie du es eben sagtest, so ein paar Ketten. ComSpot fällt mir jetzt ein, CompuStore fällt mir noch ein als Kette. Mhm. Das sind so die beiden Ketten, die auch, wie gesagt, stationäre Ladengeschäfte haben. Und der größte Konkurrent und wahrscheinlich auch der interessanteste Konkurrent, der vielleicht noch ein paar Ladengeschäfte übernehmen könnte, Cyberport. Cyberport hat ja auch Ladengeschäfte. Und Cyberport ist ja extrem stark im Apple-Bereich unterwegs. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da so das ein oder andere interessante Ladengeschäft übernommen wird. Warum nicht? Also meine Erfahrungen mit Gravis, die waren also sehr durchwachsen. Also um nicht zu sagen bescheiden. Aber das ist natürlich auch meine persönliche Erfahrung.
Ja, es ist natürlich auch immer die Frage der Mitarbeiter vor Ort.
Ja.
Also ich hatte eigentlich in der Vergangenheit nur gute Erfahrungen mit Gravis, beziehungsweise mit den zwei Läden, in denen ich früher mal war, und auch mit den Mitarbeitern vor Ort. Allerdings muss man auch sagen, das ist jetzt 12 Jahre her. Mhm. Ich war seit dieser Zeit nicht mehr in einem Gravis. Mhm. Jedenfalls nicht, dass ich mich groß dran erinnern könnte oder dass ich da vor Ort meinen Mac gekauft hätte. Also meinen ersten Mac habe ich bei Gravis gekauft. Aber wie gesagt, die letzten Jahre habe ich da keinen Gravis mehr betreten.
Ja. Ja, das ist natürlich auch sehr sehr individuell.
Meine Erinnerungen sind schon älter.
Ja, also sehr individuell. Das liegt natürlich auch immer stark auf die Leute, auf die man trifft in den jeweiligen Läden. Ne? Das ist ganz klar. Aber
und man muss natürlich dazu sagen, wenn man überlegt, was in dem Zeitraum Apple selbst an Stores aufgemacht hat, wo die mittlerweile überall sind. Ja, die Wege wurden ja immer kürzer.
Ja.
Früher hattest du gefühlt einen Gravis an jeder Ecke.
Ja.
Und Apple war ja wirklich dann hier gar nicht, beziehungsweise nur sehr spärlich irgendwo vertreten. Und die Filialdichte von Apple hat ja so zugenommen in den letzten Jahren.
Ja, das ist richtig. Aber das war auch so die Aussage. Also ich kann verstehen, es gab ja dann auch eine Stellungnahme, es gab ein Interview, was der Pressesprecher gegeben hat, der Pressesprecher von Gravis gegeben hat. Und er hat da ja so ein paar Dinge angeführt, die ich teilweise auch verstehen kann, die ich auch nachvollziehen kann. Aber einen Punkt kann ich jetzt nicht so verstehen. Er hat gesagt, es liegt an einem restriktives Konditionsmodell seitens Apple. Ja, aber dieses Konditionsmodell hat zum Beispiel auch Cyberport oder ComSpot oder wie sie alle heißen. Das haben ja auch alle anderen.
Genau, es haben im Prinzip alle. Und das ist ja jetzt auch nicht so neu.
So.
Weil gerade das Problem mit diesen kleinen Margen, das wird schon seit, keine Ahnung, seit, wir haben jetzt 2024, ach mein Gott, seit 94, 95 diskutiert.
Ja.
immer mal wieder, gerade wenn vielleicht irgendwo einer mal so ein bisschen finanziell in Schwierigkeiten geraten ist, oder aber man begründen musste, ja, warum das Sortiment auf einmal viel mehr als nur Apple beinhaltet, ja. Wobei gerade über alles Zubehör kannst du ja noch mal ein bisschen mehr Marge machen. Also wenn du da ordentlich oder vernünftig verkaufen konntest, hast du da wenigstens noch ein bisschen Zubrot gehabt, um es mal so auszudrücken. Aber dass Apple und gerade die Margen mit Apple-Produkten nicht so gut sind, ja, ist ja auch nichts Überraschendes. Klar, mit den gestiegenen Kosten, ja, die letzten Jahre, gar kein Thema, wird es immer schwieriger zu überleben. Gerade als so Single-Brand-Store ist es natürlich dann immer schwieriger, ja. Aber wie gesagt, so wirklich neu ist die Problematik jetzt auch nicht.
Ja, ja, und wie gesagt, das Problem haben auch alle anderen. Natürlich genau, bei Cyberport muss man auch dazu sagen, sie sind auch im Windows-Bereich unterwegs und haben nicht nur ein Standbein.
Ja. Alles, ja, da kriegst du ja auch deinen Fernseher, wenn du willst. Genau. Ja, also das ist ja.
Und bei Gravis ist es ja so, dass sie fokussiert auf Apple waren, sie dann aber auch allerdings auch viele Zubehörprodukte hatten, die rund um das Apple-Universum einsetzbar sind. Logitech-Produkte, Taschen und was weiß ich alles.
Alles, im Prinzip alles, ja.
Ja, aber es war im Endeffekt ein Händler, der zu 99% fokussiert war auf die Marke Apple. Okay, und das ist natürlich dann schon ein Problem. Cyberport kann das mit einer Mischkalkulation so ein bisschen abfangen. Ja, ganz klar, was Gravis wahrscheinlich so nicht konnte. Das ist natürlich auch ein Argument, stimmt. Ja. Gut, schade. Ein Player weniger.
Ja, es ist, ja, das ist halt wirklich schade. Aber wenn man mal guckt, unter welchen schwierigen Umständen sie sich wie lange gehalten haben, klar, jetzt die letzten Jahre als Freenet, die ja auch versucht haben, da dann ihre Handyverträge etc. über die Stores zu verkaufen, muss man sagen, ja, Respekt, ja. Als Apple Single Brand, wie gesagt, da so lange durchzuhalten. Es ist natürlich schade, gerade auch wenn man mal guckt, die haben ja auch Service vor Ort gemacht.
Ja, ja.
Die haben ja nicht nur verkauft, ja, die hatten ja auch wirklich Service vor Ort.
Ja.
Und da fällt halt so eine Anlaufstelle wieder weg. Ja. Was natürlich auch wieder sehr schade ist, weil der Markt wird einfach kleiner. Klar, weil jetzt der Konkurrenzkampf ist halt bei den Konditionen, die Apple macht, halt jetzt ein bisschen schwieriger. Dass du sagst, über den Preis kannst du halt irgendwo nochmal hervorstechen. Gerade mit einer eigenen Ladenkette sehr schwierig, ja, weil Ladenkette immer teuer, ja. Im Vergleich zu einem reinen Online-Handel zum Beispiel, ja, immer teuer. Aber trotzdem schade, ja, wenn jemand wie Gravis halt wegfällt, der vor allem so lange schon dabei ist.
Ja, ja.
Klar, wenn du gesagt hast, es war so eine junge Kette, die hat vor 4 Jahren angefangen, haben halt die Startup-Zeit nicht überlebt, ja. Wegen gerade der jetzt die letzten Jahre der gestiegenen Kosten, ja, und es wird alles teurer. Und da hast du gesagt, okay, schade drum, aber ja, war irgendwo ja auch abzusehen, dass es halt sehr schwierig wird. Aber Gravis, ja, wie gesagt, die sind ja schon so lange dabei, das tut schon ein bisschen weh, ja.
Ja, absolut, genau. Das ist so. Aber gut. Mal sehen, was der Markt sagen wird oder was die Konkurrenz sagt oder ob es der Konkurrenz dann besser geht oder nicht besser geht. Keine Ahnung, das wird man sehen.
Besser gehen aktuell wird schwierig, denke ich mal. Klar kannst du sagen, okay, da kriegst du jetzt nochmal vielleicht irgendwo 5 Kunden mit dazu, ja. Aber reißen es dir dann raus? Ja, das ist die andere Frage.
Naja, irgendwo müssen sich ja die Kunden hinorientieren, ne?
Also ich sehe es ja nur bei mir. Ich habe mich ja vor Jahren, gerade als die bei mir in der Region ja aufgemacht haben, die Apple Stores, eindeutig dahin orientiert. Und natürlich Apple Online, ja, der Store und gerade die Refurb-Angebote, und da hatten wir ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, sind ja auch nicht zu verachten. Ja, es ist Apple, es ist Refurb, also ein bisschen günstiger. Es ist halt direkt von Apple, plus, wie gesagt, die anderen Sachen, die du halt, oder halt Apple, wie gesagt, alles direkt von Apple, plus die Stores, die sie haben. Du kannst auch ja wirklich zu Apple gehen und dir alles vor Ort angucken.
Ja, ja, klar.
Und wenn du willst, auch direkt mitnehmen. Ja. Da war Gravis gerade mit Ausverkauf beziehungsweise beim Modellwechsel oder so schon interessant, ja. Weil du kannst ja ab und zu schon mal einen Schnapper machen. Aber, ja, ja.
Ja, vielleicht noch eine Zahl, die wir vergessen haben. Sie haben seit 2022 kein Gewinn mehr eingefahren. Ne? Das ist noch so eine Zahl, die auch im Interview bekannt gegeben worden ist. Ja. Kein Gewinn bedeutet ja nicht unbedingt plus minus null. Das kann natürlich auch Verlust bedeuten. Ne?
Ja, kein Gewinn. Ja, ja, du weißt ja nicht. Ist es eine Null und du hast einfach kein Plus gemacht oder ist es ein Minus? Ja, ja, das ist halt jetzt nicht so die Aussage. Mhm. Aber kein Gewinn, vor allem aber auch, wie gesagt, 22, ja, die Jahre danach werden nicht besser ausgesehen haben. 23 und auch jetzt die Entwicklung in 24.
Ja,
gut. Sonst hätte man da so nicht so den Stecker gezogen.
Genau.
Plus natürlich einmal, wie gesagt, die Situation mit den gestiegenen Kosten, gerade im Verhältnis dann zu den Margen, die du sowieso in dem Bereich nur machen konntest, plus die ganze Konkurrenz, ja, alleine schon auch über Corona, beziehungsweise generell die letzten Jahre, was das Online-Geschäft betrifft, das macht's, wie gesagt, so einem traditionellen Ladenlokal halt nicht einfacher, ja.
So ist es, genau. Und es kommt ja auch dazu, dass so Faktoren eingetroffen sind, dass ja Amazon dann auch noch Apple-Produkte offiziell vertreiben kann und vertreibt natürlich auch offiziell Apple-Produkte. Das war ja bis vor ein paar Jahren auch nicht der Fall. Da hat ja Amazon nicht offiziell Apple-Produkte geführt. Das hat sich dann auch geändert. Das kam dann auch noch als Konkurrenzmarke dazu, etc. pp. Und was dann auch im vergangenen Jahr so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, dass Gravis ja ausschließlich nur noch bargeldloses Bezahlen eingeführt hat. Das kam bei einigen Kunden auch nicht so gut an.
Ja, wobei, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen im Podcast.
Ja, ja.
Ich habe da jetzt nicht so das Problem mit.
Ja, aber
klar, wenn ich da reingehe und mir irgendwo ein Case für 23 Euro mitnehmen will und ich hab's bar einstecken, okay, klar. Aber wenn ich da hingehe und mir ein neues MacBook kaufe, zahle ich das nicht bar. Da sind auch nicht so viele, die das bar zahlen wollen, ja, oder machen von sich aus. Generell, wenn du irgendwo hingehst, zahl doch mal mit einem großen Geldschein. Ja, wirst du ja eh schon blöd angeguckt. Beziehungsweise viele akzeptieren ja auch gar keine großen Geldscheine. Und wenn du dann so einen Betrag in 50ern zahlen willst, ja, ist auch nicht gerade angenehm. Ja.
Irgendwo muss das Schwarzgeld doch loswerden.
Ja, das will ich jetzt keinem unterstellen. Ja, du kannst dein Kommunionsgeld gespart haben.
Gibt
ja.
es also bestimmt, dass Leute ihr Schwarzgeld auch auf diese Art und Weise loswerden möchten.
Ja, das ist uns, ist ja auch immer so mal der Scherz, wenn du im Urlaub bist oder so und dann bezahlst am Schluss, ja, und holst das Bargeld raus, heißt ja, muss das Schwarzgeld noch weg. Das sind ja auch so manchmal so Sprüche, die du noch hörst, ja, aber das hat ja auch abgenommen in den letzten Jahren. Vor allem, es geht ja auch keinem was an, wo das Geld herkommt. Solange du da nicht wirklich über die Grenzen kommst, ja, stellt ja in der Regel auch keiner Fragen, ja. Warum auch? Ja, wir haben Bargeld oder das Zahlungsmittel Bargeld.
Ja.
Es gibt ja unter anderem auch die Pflicht zur Annahme, beziehungsweise die Möglichkeit, die du hast, das Bargeld halt auch zu benutzen.
Ja.
Klar kannst du sagen, du nimmst kein Bargeld. Den einen oder anderen Kunden wirst du wahrscheinlich verlieren. Aber wie gesagt, wenn es da um Summen geht, wie bei einem, wie heißt deine nochmal? Der Studio oder so, ja, das sind doch Beträge, die würde ich nicht bar bezahlen, ja.
Nö.
Ja. Wie gesagt, es mag jemanden geben, der das bar bezahlen will, dann soll er es auch gerne von mir aus tun. Aber da gab es ja auch noch andere Möglichkeiten oder andere Anbieter, ja, wo du hättest hingehen können und hättest dir einen bestellen oder kaufen können vor Ort, die wahrscheinlich schon Bargeld gerne genommen haben, hätten, tun, ja, wie auch immer. Aber ich gehöre da jetzt nicht dazu, der da hingeht und dann, ja, so viel Bargeld, alleine schon der Weg dahin, ja, mit so viel Bargeld, würde ich mich nicht wohlfühlen, ja. Auch wenn mir noch nie was passiert ist, ja, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und in welcher Stadt, aber ich hätte da von mir aus schon, wie gesagt, ein ungutes Gefühl mit so viel Bargeld, ja.
Ja, das ist richtig.
Wie gesagt, und mir ist da noch nie was passiert. Selbst nachts um 2 Uhr früh in Frankfurt, ja, in den dunkelsten Ecken. Noch
Frankfurt am Bahnhof, oh wei, 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 wei.
Wie gesagt, in den dunkelsten Ecken, ja, zu allen möglichen Uhrzeiten ist noch nie was passiert, ja. Und von daher habe ich ja auch nicht irgendwo die Veranlassung oder die Erfahrung, ja, dass ich sage, okay, niemals wieder.
Ja, ja. Sondern,
aber wie gesagt, ich hätte da ein ungutes Gefühl, mit so viel Bargeld durch die ruhigsten Straßen oder bei uns durch die Fußgängerzone zu gehen, ja, wo ja das Risiko noch kleiner ist. Ja.
Ich hab gestern
oder null existent, um es mal so zu sagen.
Wo du gerade sagst, so viel Bargeld dabei zu haben, hättest du kein gutes Gefühl damit. Ich habe gestern eine Dokumentation über diese Metro-Betrüger geschaut. Das war irgendwann in den 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, oder sogar schon in den 90er, ich weiß es nicht. Also irgendwann 80er, 90er Jahre haben ja in Nordrhein-Westfalen so 2 clevere Leute die Metro um Millionenbeträge betrogen. Und das haben sie auch relativ leicht abziehen können, das Ganze. Zumindest war das so simpel, dass das keiner glauben konnte, dass man das so veranstalten konnte. Ging dann, glaube ich, insgesamt um 40 Millionen D-Mark. Und sagte der eine Betrüger, ja, also ich hatte immer so 200.000 D-Mark als Handgeld in der Tasche. Also das ist mir so gerade als eingefallen, als wo du gerade sagtest, viel Bargeld dabei. Wahnsinn.
Siehst du, ich mache mir dann hier wegen 3.000 Euro oder so,
ja,
mache ich
und,
mir schon in die Hose.
Und sie sind eigentlich daran gescheitert, die haben sich dann nach Brasilien abgesetzt, die beiden, und sie sind daran gescheitert, dass der eine Heimweh nach Köln hatte. Er wollte wieder nach Hause. Ja, und das war sein Fehler.
Kann man verstehen, ja.
Naja, also Köln ist jetzt nicht gerade die schönste Stadt, aber okay.
Lass das mal nicht die Kölner hören.
Ja,
nee, aber das hat ja nicht irgendwas mit Schönheit zu tun, sondern wie gesagt, deine Heimat und auch gerade Kölner sind ja doch sehr verwurzelt,
ja,
in ihrer Stadt auch. Das kann ich schon verstehen. Ja, also dass jemand generell, ja, nicht nur Köln oder Kölner, kann ich schon verstehen, wenn jemand Sehnsucht nach seiner Heimat bekommt. Auch wenn es dir ja mit deinem Geld im Ausland sehr gut geht, irgendwo fehlt doch was, ja. Und dann kann es halt passieren, dass du halt so einen Fehler dann machst, ja.
Ja, so ist es. Aber danach wurde das Ganze dann auch noch als Spielfilm verfilmt. Und sie waren auch nur 5 Jahre im Gefängnis. Einer 3 Jahre und der andere nur 5 Jahre. Das Geld haben sie natürlich zurückgegeben, was noch übrig war. Bei dem Lebensstil war dann nicht mehr ganz so viel über, aber okay. Und haben danach aber weiterhin noch gut leben können durch die Filmrechte und so weiter und so fort. Naja, gut.
Was dann wahrscheinlich nicht irgendwo gefändet wurde.
Das wurde jetzt so detailliert nicht besprochen.
Ja.
Aber sie machten beide. Oder der eine, der noch lebt, der andere ist, glaube ich, schon verstorben. Sie machten jetzt beide oder der eine nicht den Eindruck, dass sie jetzt am Existenzminimum leben. Gut. Das so viel dazu. Oder so viel dazu. Gut, sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Der Mark Gurman hat noch eine ganz steile These aufgestellt, dass Apple bereits am MacBook mit M4-Prozessor arbeitet. Ja, woran sollen sie denn sonst arbeiten? Am M5 oder am M6? Und er hat gesagt, dass
ja, am Design von den Chips arbeiten sie auf jeden Fall.
Bestimmt, schon, aber jetzt nicht konkret an einem MacBook. Wahrscheinlich nur am Chip. Und er meint, im Oktober soll das Ding dann rauskommen. Ja gut, Kunststück, wenn man sich die anderen Termine anschaut, die anderen Release-Termine, kann man das natürlich relativ gut davon ableiten.
Ja.
Das war jetzt nicht so die Nachricht, die mich jetzt vom Socken oder aus den Socken herausgehauen hat. Aber okay. Ich glaube, manchmal hat er auch so ein paar Nachrichtenflauten und muss dann irgendwas raushauen. Ja. Gut, dann sind wir doch mit den Hauptthemen durch. Und ich glaube, wir könnten kurz in die Gadget-Ecke abbiegen. Das wird heute auch relativ zügig gehen, das Ganze. Ich habe mal wieder ein Produkt aus dem Hause Satechi. Es gibt Leute, die sagen auch Satechi, deswegen sage ich jetzt mal beide Namen, um beide Zielgruppen anzusprechen sozusagen. Ich habe hier nämlich ein Netzteil. Ja, der ein oder andere würde sagen, ja mein Gott, das ist jetzt das 12.000. Netzteil aus der Satechi-Linie oder aus dem Hause Satechi. Warum denn jetzt noch ein Netzteil? Muss das denn sein? Da könnte ich sagen, ja, aber es gibt ja für jeden Anwendungsbereich das passende Netzteil. Und es gibt natürlich auch viele Leistungsklassen, sprich wie viel Watt letztendlich das Netzteil kann, verschiedene Größen etc. Der eine möchte ein ganz kompaktes Netzteil haben, der andere möchte ein Netzteil haben mit verschiedenen Anschlüssen. Und da gibt es die Leute, die international sehr viel unterwegs sind und die möchten auch ein Netzteil haben, was man auf die jeweiligen Landesstecker anpassen kann. Und das ist dann natürlich sehr interessant, wenn man bewährte Satechi-Technik mit einem Travel-Netzteil verbinden kann oder wenn man die Travel-Technologie in Form von Adapter-Technologie mit der bewährten Netzteiltechnik kombinieren kann. Und das hat jetzt auch Satechi getan mit dem neuesten Netzteil aus der Schnellladeserie, also der GAN-Serie. 145 Watt, das ist die maximale Ausgangsleistung, die das Netzteil bietet. Wir haben 4 Ports. Und die 4 Ports sind wie folgt aufgeteilt. 2 Ports sprechen davon USB-C Power Delivery 3.1 und 2 Ports sprechen USB Power Delivery 3.0. Wir haben 4 Adapter an Bord, einmal den Standard EU-Adapter, einmal einen australischen Adapter, einmal UK und einmal US-amerikanisch. Das sind wie gesagt die 4 Adapter, die mit inkludiert sind. Und was ich ganz charmant finde, wir haben eine Tragetasche, wo man das Ganze reinpacken kann. Das bietet sich natürlich an, wenn man viel Zubehör hat, dass man das auch vernünftig transportieren kann. Das wäre nämlich mein Kritikpunkt gewesen, wenn diese Tragetasche nicht dabei gewesen wäre. Aber da haben sie nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Wir haben ein sehr, sehr kompaktes Design. Natürlich müssen die 4 Ports irgendwo untergebracht werden, aber das Ding ist ein Hauch kleiner als das 145 Watt Netzteil, was direkt mit dem MacBook Pro von Apple kommt. Und auch vom Gewicht her ist es etwas leichter. Und wie gesagt, das Apple Netzteil hat nur einen Ausgang und das Satechi Netzteil hat halt 4 Ausgänge. Von daher ist es nach meiner Meinung das clevere Gerät oder Netzteil, als wenn man sich das Original Apple Netzteil in den Koffer schmeißt. Weil man, wie gesagt, 4 Geräte gleichzeitig betanken kann. Logischerweise, wenn man 4 Geräte gleichzeitig betankt, kann man natürlich nicht die 145 Watt aus einer Leitung rausziehen, dann reduziert sich das natürlich ganz klar, ganz logisch. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Ja, sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen. Vernünftige Verarbeitungsqualität, alles das, was in den bisherigen Satechi-Netzteilen auch drin steckt, das wurde hier jetzt auch verbaut. Nur sie haben das Ganze als Travel-Netzteil angelegt, erschließt sich dadurch, dass da eben ganz viele Adapter mit inkludiert sind. Ein letzter Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, das Wechseln der verschiedenen Adapter geht sehr, sehr gut vonstatten. Bedeutet, dass wir einen kleinen Schalter haben, den wir dann einfach nach hinten schieben und die Adapter ganz sanft und ganz leicht vom Netzteil lösen können. Und wir schieben dann den jeweiligen Adapter wieder rein. Der Adapter schließt sich, oder nicht der Adapter, sondern der Schalter schließt sich. Und das ist sicher verankert. Ich habe da schon Netzteile von Marktbegleitern gehabt, wo diese ganze Mechanik, sagen wir mal so, sehr suboptimal war und es doch sehr schwerfällig war, die Adapter zu wechseln. Und man hatte auch nicht den Eindruck, dass die Adapter vernünftig sitzen. Und hier hat man eine sehr solide Wechselmechanik. Also das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Wie gesagt, Marktbegleiter haben da doch sehr viel Technik an Bord oder sehr viel Wechseltechnik, die nicht vernünftig funktioniert oder wo es sehr schwerfällig geht und wo man den Eindruck hat, naja, noch dreimal gewechselt und das Ding ist kaputt. Das hat man ja nicht. Hier hat man eine sehr solide, gut gehende Wechseltechnik verbaut. oder Wechselmechanik verbaut. Gut. Das zum 145 Watt Travel Charger Netzteil.
Gut.
Dann haben wir es doch.
Ja, schön.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Mhm.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.